Ja, dann kommen wir zum Thema Leasing und dort zu den aktuellen Entwicklungen. Ich würde mal beim IASB starten, obwohl es da an sich nicht viel zu vermelden gibt, da das Projekt dort ja offiziell abgeschlossen ist und man sich auch entschieden hat, keine TRG zu gründen. Das heißt, die einzigen Entwicklungen, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben, sind, dass einige Webcasts noch zusätzlich veröffentlicht wurden. Da werden dann halt bestimmte Regelungsbereiche des IFRS 16 immer nochmal erläutert. Wobei man sagen muss, dass das natürlich sich nur auf das Standardpaket bezieht und dass darüber hinaus jetzt keine Geheimnisse oder neuen Nachrichten verraten werden. Die Webcasts, die es bislang schon gibt, beziehen sich einmal auf die Vorstellung des IFRS 16 an sich, dann zum Weiteren auf die Übergangsregelungen, die Definition und über Exemptions. Das heißt, ausstehend bzw. angekündigt sind noch ein Webcast zum Measurement und einer zu den Anhangangaben. Das war es auch schon auf Seiten des IASB, weshalb ich dann zu EFRA kommen würde. Und da sind wir erwartungsgemäß dann bei der Vorbereitung der Draft Endorsement Advice. Und da ist es so, dass die Aufforderung der Europäischen Kommission zur Vorbereitung dieser Endorsement-Empfehlung mittlerweile eingegangen ist. Und es wird um eine Rückmeldung innerhalb von 6 Monaten gebeten. Und neben den üblichen technischen Kriterien sollen dabei auch im Sinne der Conduciveness to European Public Good bestimmte Sachverhalte eingeschätzt werden, die ich jetzt auch nochmal kurz darstellen würde. Die Sachverhalte betreffen einmal auf genereller Ebene, ob die Definition eines Leasingverhältnisses angemessen und treffgenau ist, dann ob die Asymmetrie zwischen Leasinggeber und Leasingnehmerbilanzierung problematisch ist, ob der IFRS 16 nicht zu komplex ist und ob IFRS 16 eine Verbesserung gegenüber IAS 17 darstellt. Dann wird noch die Erwartung von Verhaltensänderungen erfragt, also ob eine andere Nutzung von Leases durch Unternehmen erwartet wird, ob bei den Kapitalgebern Änderungen an der Kreditvergabe für Unternehmen, welche zuvor hauptsächlich Off-Balance-Sheet-Leases hatten, anstehen und generell welche Änderungen für die Leasingindustrie erwartet werden. Als weiterer Punkt geht es dann noch um den Einfluss auf den Wettbewerb, also ob ein Level Playing Field zwischen EU- und US-Unternehmen sichergestellt wird und auch die Frage nach Auswirkungen auf die Finanzstabilität, beispielsweise durch geänderte Kennzahlen und geänderte Covenants, wird angesprochen und zu guter Letzt natürlich auch nochmal Kosten-Nutzen-Einschätzung wird erbeten. Das ist also das, was von EFRAG erwartet bzw. erbeten wird. Und die wesentlichen Aktivitäten, die in diese Richtung gestartet wurden, beziehen sich einmal auf die Vorbereitung einer öffentlichen Konsultation von Leasingnehmern und Usern mittels separater Fragebögen. Durchgeführt werden soll das im September bzw. Oktober. Und derzeit ist man halt an der Erstellung eben dieser Fragebögen. Vorgesehen sind dabei die Themenbereiche, eben wie sie halt auch von der Kommission erfragt wurden, zum einen die Definition, zum anderen erwartete Verhaltensänderungen, dann die Nutzung der Exemptions, dann welche Übergangsregelungen durch die Unternehmen gewählt werden und welche Kosten der Implementierung erwartet werden. Neben diesen Fragebögen ist allerdings anzumerken, dass es bereits jetzt einen Field-Test gibt, welcher Schlömer, wenn Sie?
Nee, das war genau meine Frage, also das Verhältnis zu IFRIC 4 und die Fälle, die da rein oder rausfallen. Da sprechen Sie jetzt den Fragebogen an, der raus ist, aber nicht das, was Sie vorher explizit dargestellt haben. Da ist das nicht thematisiert.
Also doch schon. Also es ist halt jetzt dann auch eine Frage. Wir haben ja heute nochmal ein Briefing der Tech-Teilnehmer, weil die Vorbereitung der Unterlagen, die erfolgt ja halt im Wesentlichen durch Tech. Und da ist halt schon eine Frage, in diesen Fragebögen, die jetzt vorbereitet werden für September, Oktober, ist das Problemfeld der Definition, also der Treffgenauigkeit, auch nochmal enthalten.
Genau.
Gleichwohl müsste man sich dann nochmal unterhalten, wie denn dann die Rückkopplung oder das von mir aus auch das Mergen zwischen den Erkenntnissen aus dem aktuellen Field-Test ist, weil der ja genau auf dieses Problemfeld abzieht und das bei dem anderen entweder ein bisschen untergeht oder aber halt eine gewisse Doppelung dann im Zweifelsfall hervorführt.
Weil ich das persönlich auch eher für einen der spannenderen Aspekte...
Wobei natürlich gerade der von dir angesprochene IFRIC 4 ein Sachverhalt ist, den der IASB ganz billigend in Kauf genommen hat. Also es ist ja eigentlich keine Unschärfe zwischen Dienstleistungen und Leasing, sondern es ist etwas, wo man definitiv und wissentlich gesagt hat, hier ändern wir die bisherige Bilanzierung. Ich halte das zwar inhaltlich für falsch, aber das steht auf einem anderen Blatt hier. Aber das ist etwas, was die sehr wohl gesehen haben und auch so gewollt haben.
Die Frage ist eben, bis zu welchem Grad die bisherige Bilanzierung geändert wird. Da hört man noch ein bisschen unterschiedliche Interpretationen dessen.
Also ich denke, nach all dem, was wir von Bettina gehört haben dazu, ist es im Grunde genommen so, dass jetzt eigentlich nur die Extremfälle übrig bleiben. Also diejenigen, die damals mal angefangen haben, weil sie haben ein Kraftwerk auf einem Grundstück, wo es keine andere Überlegungsmöglichkeit gibt, als den Strom nur genau zu diesem einen Unternehmen zu führen. Das ist wahrscheinlich der einzige Extremfall, der noch übrig bleibt, denn alles andere, was in irgendeiner Form mit Kapazitäten zu tun hat, ist schlicht und einfach anders geregelt worden. Ja, wenn ich eben mit Kraftwerksscheiben arbeite, wenn ich kein determinierbares Kupferkabel in irgendeiner Form habe, wenn ich nicht genau sagen kann, das kommt von Meiler 3 oder so etwas, ja.
Das kann ich verstehen, das war aber bisher teilweise, hat man da auch schon wieder Möglichkeiten gefunden, das Ganze zu umgehen. Spannender wird es, sagen wir mal, wenn du sagst, du hast nicht die operative Kontrolle über etwas, übernimmst trotzdem, 100% des wirtschaftlichen Risikos durch eine bestimmte Abnahmegarantie, gleichwohl gewisse Mindermengen eben noch an Dritte abgegeben werden können. So, bist du jetzt da drin oder bist du nicht drin? Du kannst das Kraftwerk nicht steuern, gleichwohl du auf der anderen Seite einen, in Anführungszeichen, Servicevertrag hast mit der Belieferung, ja, der andere aber eben auch noch an Dritte verkaufen kann. Gleichwohl das komplette ökonomische Risiko der Investition durch denjenigen getragen wird, der, sag mal, 95% des Outputs nimmt. Also diese Grenzfälle, die sind eben interessant. Nicht 100% ist klar.
Ja, aber ich glaube, dass die Frage, wer trägt das Investitionsrisiko, schlicht und einfach völlig ignoriert wird. Weil man sagt, das spielt in einer Kontrollbeurteilung einfach keine Rolle mehr. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Das ist auch der, wo ich mit dem IASB überkreuzt bin, weil ich eben sage, wirtschaftlich macht das überhaupt keinen Sinn. Also, ich sag mal, wenn ich 95% des Investitionsrisikos trage, dann würde meine Vermutung sein, dann werde ich schon dafür sorgen, dass ich irgendwie über irgendwelche Kontrollmöglichkeiten auch dafür sorge, dass das Risiko nicht schlagend wird. Ansonsten muss ich wirklich mit dem Klammerbeutel gepudert sein.
Ja, oder das wird dann wieder argumentiert, das ist eigentlich eine Form von einer Structured Entity, eine Silo-Konstruktion, weil das der ökonomische Benefit über und so weiter. Ja. So, aber
vielleicht nochmal kurz zur Ausgangsfrage. Also wir haben jetzt ja im Prinzip, ist es so, dass wir von EFRAG eigentlich dreimal eine Unternehmensansprache bekommen, theoretisch. Wir haben zum einen jetzt diese Fieldweb, wo wir wirklich versuchen, jetzt Einzelkontrakte, also zum Beispiel so eine Konstruktion, wie Sie es gerade beschrieben haben, mal rauszufiltern. Und da ist die Vorstellung, dass man eben wirklich ganz konkrete einzelvertragliche Informationen bekommt und dann mal dargelegt bekommt, wo hat das Unternehmen jetzt Abgrenzungsschwierigkeiten oder sagt, da kommt eigentlich Blödsinn raus. Das, am anderen Ende haben wir die normale Endorsement Advice, die textlich qualitativ soweit auch schon steht und im Prinzip auch schon mal quer durch den Gemüsegarten diese ganzen verschiedenen Issues da abdeckt. Und jetzt haben wir so in between eben noch, und das war jetzt eben das, wo wir noch auf die Rückmeldung der Kommission gewartet haben, diese zusätzlichen Fragen, die Kommission eben aufmacht, da gehört dann das Scoping auch nochmal dazu, da gehört natürlich auch so die ganze Covenants-Diskussion und so weiter und so fort. Und die, und das ist jetzt noch nicht so hundertprozentig klar, wie die jetzt prozessual eingesteuert wird, ob die jetzt ein Anhang zur DEA wird oder ob das tatsächlich nochmal ein getrennter Fragebogen, der dann auch nochmal getrennt rausgeschickt wird. Wir haben das, auch mehrere Tech-Mitglieder haben das vor dem Prozess schon so ein bisschen moniert, dass es in der Tat ein bisschen schwierig ist, jetzt quasi in der Taktung von einem Vierteljahr irgendwie dreimal auf Unternehmen dann maximalerweise zuzugehen. Aber das ist im Moment Stand der Diskussion. Jetzt werden wir mal sehen, ob sich das Donnerstag, Freitag vielleicht ein bisschen noch verdichtet, wie genau der chronologische Ablauf dann da sein soll.
Ja, vielleicht dann ganz kurz noch zum Field-Test. Wie gesagt, wir haben den ja gestartet und Unternehmen angesprochen. Wobei das ja auch in der Chief Accountants Telco im März schon mal den Unternehmen hier in Deutschland angekündigt hatten. Da gab es ja auch, sagen wir mal, leichte Bedenken hinsichtlich des zu frühen Zeitpunkts, die wir dann auch an EFRAG zurückgespielt hatten. Aber die waren in dem Prozess schon so weit vorangeschritten, dass da jetzt keine zeitliche oder inhaltliche Änderung mehr zu erwirken war. Wir unterstützen den Fieldtest dann aber trotzdem. Im Endeffekt sieht das so aus, dass EFRAG 10 Unternehmen identifiziert hat, die an denen sie Interesse hatten. Das haben sie im Endeffekt auf Basis der Operating Lease Commitments herausgefiltert. Und darüber hinaus haben wir noch drei Unternehmen angeschrieben, die an den bisherigen Fieldtests, da gab es allein zu Leasing auch schon 4, in den letzten Jahren teilgenommen haben, sodass wir, wie gesagt, in Summe 13 Unternehmen kontaktiert haben. und denen halt das, was der Moritz gerade schon gesagt hat, das Problemfeld skizziert haben und um eine Rückmeldung bis zum 17. Juni gebeten haben. Schriftlicherseits. Und dann wäre es darüber hinaus noch möglich, dass man, wenn es Feststellungen gibt, dass man diese telefonisch dann auch nochmal mit den Unternehmen bespricht bzw. sich erläutern lässt. Hinsichtlich der Rückmeldung ist es derzeit so, dass wir eine, ich sag's mal, Absage bekommen haben, einfach dahingehend, dass bei dem Unternehmen das Projekt noch nicht gestartet wurde. Daher gibt es noch keinen Leasing-Verantwortlichen, also es gibt auch niemand, der uns da irgendeine Einschätzung geben könnte. Von daher ist da nicht mit einem Rücklauf zu rechnen. Dann haben wir eine Zusage, dass man bis zum 17. Juni dieses formlose Blatt dann mit konkreten Vertragstypen versucht, an uns zurückzumelden. Dann haben wir noch von einem Unternehmen einen Verweis auf seine Antwort zum Field-Test aus dem Jahr 2014, welcher, wie gesagt, dieses Themenfeld bereits adressiert hatte. Da war der zusätzliche Zungenschlag noch, dass man durch die zusätzliche Guidance, die mittlerweile im Standardpaket zu finden ist, eigentlich sogar der Meinung ist, dass es weniger Problemfälle als damals geben wird und dass man jetzt aber nicht nochmal neu diese Analyse durchführt, sondern dass man halt eben auf die Antwort von 2014 verweist. Und eine vierte Rückmeldung hat uns noch erreicht, dass man bei der Durchsicht keine problematischen Verträge festgestellt hat und dass man deswegen dann halt auch für diese Befragung jetzt kein zusätzliches Material liefern kann. Das ist der aktuelle Stand. Und wie gesagt, bis zum 17. Juni müssen wir schauen, ob dann darüber hinaus noch irgendwelche Rückmeldungen kommen und wenn ja, wie die dann gelagert sind. Das wäre jetzt aber dann einmal quer durch die Organisationen der aktuelle Stand zu Leasing.
Vielleicht noch eine ergänzende Anmerkung zum Endorsement-Prozess per se. Im Augenblick ist vorgesehen, dass der EFRAG Board den Draft Endorsement Advice Anfang Oktober freizeichnet. Ich halte es für ziemlich ehrgeizig. Selbst wenn Tech im Grunde genommen durch die reine fachliche Beurteilung weitestgehend durch ist, fehlt natürlich das gesamte politische Assessment noch, also diese Fragen, die Herr Zimniok vorhin ja auch angemerkt hat. Und hier scheint auch der EFRAG Staff noch relativ im Trüben zu fischen, weil die sagen, wir haben im Augenblick noch keine Impact Capacity aufgebaut, wir wissen dann nicht, wie wir an die Informationen herankommen, dann müssen wir irgendwas aus den Fingern saugen. Und wenn man dann mal guckt, dann sind wir jetzt schon relativ nah eigentlich an der Sommerpause, sodass ich kaum glaube, dass man das vorher wird abschließen können. Das heißt, wenn es einigermaßen glücklich läuft, dann würde Tech im September in die finale Runde gehen, sodass der Board dann im Oktober etwas hat, über das er beschließen kann. Ob das funktioniert, da bin ich ein bisschen skeptisch. Naja, und dann geht eben erst das eigentliche Verfahren los bei EFRAG. Das bedeutet, wenn die im Oktober rausgehen und man normale Zeitläufe unterstellt, dann wird der finale Endorsement Advice erst Anfang 2017 rauskommen. Und wenn man dann sich überlegt, dass ja die Regelung übernommen werden soll, zumindest ist das im Augenblick das, was wir hören, dass man IFRS 16 vorzeitig anwenden darf, unter der Bedingung, dass man auch IFRS 15 anwendet, dann ist die Frage, kriegt er das Ganze eigentlich überhaupt zeitgerecht über die Bühne? Also das ist schon ein hochgradig ehrgeiziges Unterfangen. Für all diejenigen, die auf der 2019er Schiene sind, glaube ich, dürfte das unproblematisch sein, aber diejenigen, die eben sagen, wir machen das in einem Aufwasch, weil im Zweifelsfall die gleichen Systeme angetickt werden, die wir bei REFREG auch brauchen, da würde ich sagen, ist das schon eine ziemlich sportliche Übung. Dann vielen Dank, Herr Zimniok. Dann können wir diesen Tagesordnungspunkt beschließen.